Herzlich willkommen zu dieser Folge von unserem Executive Podcast 959, das erste Abschnitt jetzt in 2024. Und weil ich so eine schöne Soundkulisse drin habe, das wisst ihr, da passiert ganz was Großes und wir haben auch einen Gast hier. Ich habe Jens Leonhäuser da. Und die aufmerksamen Dauerzuhörer unserer Kanal werden sagen, da war er schon da. Jens, herzlich willkommen.
Lieber Jeppe, vielen Dank für die Einladung. Vor allen Dingen, dass ich das zweite Mal hier bei dir im Podcast sprechen darf. Das ehrt und freut mich sehr.
Ich bin ja ehrlicherweise auch überrascht, dass du das nochmal machst. Also, nee, das hat gut funktioniert das letzte Mal. Das, was bei uns ja natürlich immer so ein bisschen mitzählt, ist, wie oft werden denn die Menschen gehört und du bist absolut in die Top 5 angekommen und das wird schon was heißen, weil wir haben echt viele, viele, viele sehr spannende Menschen gehabt, aber in Top 5, diesmal werden wir nochmal ein Stück höher krabbeln.
Ich weiß ja nicht, wie viele Podcasts du hattest, daher kann ich Top 5 jetzt nicht
einordnen. Also in Anzahl von Zuhörern, das meine ich. Und das ist schon gut, das werden schon einige tausend deine melodische Stimme gehört haben. Euch da draußen herzlich willkommen. Wir haben uns, wie ihr schon wisst, im Vorfeld haben wir gesagt, eigentlich hätten wir die Mikrofone anmachen müssen, weil das Vorgespräch war natürlich super spannend. Die Steilvorlage haben wir uns selber geliefert. Ich werde euch gleich ein bisschen was über Jens erzählen, aber wir noch das Thema anschneiden, weil wir haben gerade mitbekommen, wir haben uns ja schon mal vor 3 Jahren so etwa, haben wir uns einen bereits einen Podcast gegeben. Wir müssen auch gleich erkennen, wir haben beide gesagt, das sollten wir vielleicht mal nachhören, bevor wir jetzt heute wieder anfangen.
Würden wir alle Hörer noch mal bitten, noch mal nachzuschlagen, was wir damals erzählt haben und ob das konkurrent ist, ob das noch passt heute. Ja,
wenn ihr das irgendwo, diesen Beitrag irgendwo in einen Social-Media-Beitrag sehen, da könnt ihr unten drunter reintexten, dass es Quatsch ist oder das ist spannend, wie auch immer. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Ich freue mich, Jens, dass du da bist und das nochmal die Schrägvorlage, die ich angekündigt habe, ist, dass wir heute ein bisschen über die doch andere Zeit im Verhältnis zu das, was vor 3 Jahren waren. Wir werden uns versuchen, daran zu erinnern, wie das war, als wir damals kurze Hosen getragen haben. Und was denn so unser Leben sich jetzt, was uns kennzeichnet, was ist es denn, das uns bewegt, warum? Und diese ganze Frage ein bisschen nachgehen. Aber zuvor, Jens Leonhäuser ist nicht nur größer als ich, jünger und besser aussehend, das nervt mich natürlich brutal, es wird auch ein Bild folgen, dass ihr das auch selber überprüfen könnt. Er ist auch noch Unternehmer und Mensch und E-Mobility-Fan und Vater entzückende Kinder, hat eine sehr, sehr, sehr engagierte Frau, die auch noch in seinem Unternehmen mitarbeitet. Das finde ich
große Herausforderung, ja. Wir sind nicht nur Partner, Ehepartner, Eltern, sondern arbeiten seit vielen Jahren zusammen. Und an der Stelle erstmal nochmal Respekt an meine Frau, dass sie das so lange mit mir aushält. Also das ist auch keine Selbstverständlichkeit.
Nee, aber das wäre auch ein Thema. Das Thema habe ich jetzt tatsächlich relativ spontan, ist mir noch aufgekommen. Aber ich finde es tatsächlich auch, weil wir doch über die veränderten Zeiten und andere Zeiten auch sprechen werden. Also das ist tatsächlich so ein Thema, was jetzt nicht mehr so herkömmlich ist, dass es überhaupt möglich ist. Ich finde es, das war früher vielleicht ein bisschen mehr, wo man als Familie oder als Partner mehr zusammengearbeitet haben.
Also bei uns war es ja eigentlich eher der Grund, dass wir als Menschen leben wollten und nicht als Arbeitsmaschinen. Und dann war die Frage, wie können wir eigentlich ein optimales Setting für die Familie auch schaffen? Und dann haben wir gesagt, das muss jetzt nicht sein, dass beide voll in den Job integriert sind und haben dann einfach ein Setting geschaffen, dass meine Frau viel Zeit auch mit Familie und für Familie investieren konnte. Mhm. Und jetzt eben, die Kinder sind mittlerweile groß, sind aus dem Haus, zumindest eine davon, zweite Tochter, die macht jetzt Abitur. Und dass sie jetzt immer mehr wieder bei Steipers auch mit einsteigt, immer mehr Verantwortung auch übernimmt. Mhm. Das war natürlich ein Risiko auf der einen Seite, weil alles an der Firma hängt. Auf der anderen Seite war das also unser Lebensmodell, das wir gewählt haben.
Ja, das ist super. Steilpass ist ja natürlich allen da draußen bestens bekannt aus Funk und Fernsehen und überzeugt davon, aber es wird 1 oder 2 Hörer geben, die haben gerade eben nicht von Steilpass gehört. Kannst du in einem halben Satz sagen, was ihr macht?
Ja, halber Satz vielleicht nicht ganz. Im weitesten Sinne Marken- und Strategieberatung, das ist das, was wir machen. Kommen, wie der Name sagt, schon stark aus dem Sport. Also wir kommen auch aus dem Doing, das ist mir immer ganz wichtig, wenn wir über Beratung reden. Wir kommen jetzt nicht vom Olymp herabgestiegen und erklären, wie die Welt funktioniert, sondern
genau.
Wir haben ganz viele dieser Dinge haben wir gemacht, sind gescheitert, wissen, wie es besser geht mittlerweile und versuchen, da zu inspirieren, die Unternehmen. Und ich glaube, so die Klammer, die wir bilden bei Steilpass, was uns antreibt, ist eigentlich ja moralisches Wachstum. Das sollte das Ziel sein.
Ja, das ist auch ein Thema, das haben wir ein bisschen was für unsere To-Do für heute auf unserer Liste, was wir alles besprechen möchten. Auch dieses Modell, wonach wir arbeiten, sei es jetzt als Partner, mit Frau oder Lebensgefährten und so weiter, in ein Unternehmen zu arbeiten, jeden Tag sich dann auch wirklich die ganze Zeit sehen zu können und müssen, ist eine
dürfen.
Sache. Dürfen. Und das andere ist auch ein Thema, was wir auch angeschnitten haben, das passt ein bisschen dazu. Du hast es vorher mit Arbeitsmodell oder das Setting beschrieben. Ich bin ja auch so ein bisschen in die Richtung, wo ich sage, ja, das muss ja nicht immer, also vielmehr nicht, muss ich nicht immer, es muss tatsächlich nicht mehr werden, sondern besser. Und diese, ohne die, ohne unsere Konsumgesellschaft, sagen wir mal, frontal angreifen zu wollen, ich glaube, wir können auch rechnen und sehen, dass wir in diese Spirale nicht ewig weitermachen können. Wir können nicht einfach nur mehr konsumieren und Abfall und also die Ressourcen sind schon mal verbraucht. Und die Frage ist natürlich, wie kommen wir da einen Schritt weiter, ohne dann den kompletten Kollaps unserer Gesellschaft irgendwie in Folge tragen zu müssen?
Ja, ich glaube also, zumindest aus meiner Perspektive hat das System den Beweis erbracht, dass das nicht uneingeschränkt zukunftsfähig ist. Also wenn wir so weitermachen, zumindest wenn man das Thema Klimawandel ernst nimmt, was wir definitiv tun, dann leben wir im Moment ein Modell, das definitiv über unseren Ressourcen liegt und das wird nicht auf Dauer gut gehen. Und die Frage ist ja, wie das gelingen kann. Und im Moment, wenn man sich in der Gesellschaft anschaut, wir haben uns in eine Situation gebracht, als Gesellschaft, in der Veränderung schier unmöglich erscheint. Also jedwede Veränderung bedeutet, dass sich Ressourcen von einer Quelle zur anderen bewegen vielleicht, dass sich Dinge verändern. Und wir haben sofort eine aufschreiende Empörungskultur. Also wir sind mittlerweile so weit, dass eine Veränderung in ganz vielen Facetten kaum noch möglich wird, weil immer einer schreit und die Politik immer versucht, okay, wie können wir jetzt diesen Teil wieder befrieden? Und ich glaube, das ist so die große zentrale Frage, die wir in der Gesellschaft haben. Wie kann eigentlich eine Transformation gelingen? Und ich persönlich glaube, oder wir bei Steilpass glauben, dass das in erster Linie ein Mindset-Thema ist, ein Haltungsthema. Also was ist uns wichtig im Leben und nach welchen Werten richten wir unseren Kompass aus? Das kann das Thema sein, also ganz groß getrieben ist ja immer, die Welt geht ja unter, wenn jetzt Deutschland 2023 um 0,3% des Bruttoinlandsprodukt geschrumpft ist, dann ist jetzt ja die Deindustrialisierung Deutschlands angesagt und wir werden bald nur noch Kartoffeln essen können und unsere Häuser nicht mehr heizen. Aber vielleicht ist das gar nicht der zentrale Wert in unserem Leben, dass das Bruttoinlandsprodukt steigt. Vielleicht ist es das Thema soziale Kontakte. Vielleicht ist es das Thema Gesundheit, vielleicht ist es das Thema
Bildung,
ja. Also ich glaube, je nachdem, welche Wertesysteme wir diskutieren, danach richtet sich letztendlich auch unser politisches Handeln und auch sollte sich auch unser unternehmerisches Handeln ausrichten.
Ich würde jetzt, ich stimme dies völlig zu und meine Wahrnehmung ist immer wieder, beziehungsweise ja, meine Wahrnehmung ist, dass wir, wenn wir jetzt das Thema generelle Bildung kurz annehmen, da finde ich, dass die überwiegende Schlauheit der großen Masse wird jetzt nicht unbedingt gefördert und es scheint auch, dass die vielleicht hängt es damit zusammen, wie wir unsere Nachrichten bekommen oder was für eine Menge an Informationsangebot wir haben. Es scheint mir so, dass viele Menschen tatsächlich nur diese ganz feine Oberfläche mitnehmen und es wird ganz, ganz, ganz dünn und dementsprechend wird eben dann auch diese Wahrnehmung auf dieses Moment runtergekürzt und eine Vision oder irgendwie eine tragende Rolle, die jetzt irgendwie 100 Jahre nach vorne reicht, gibt es in Deutschland definitiv nicht. Und gegenüber viele andere Länder, wenn man jetzt Richtung China guckt, dann ist es ganz klar, dass die halt ein großes Ziel haben für die nächsten 1000 Jahren. Und scheinbar arbeiten die auch relativ deutlich dran.
Ich würde gar nicht so weit gucken bis nach China. Also wir haben durchaus auch europäische Länder, die da sehr mit sehr viel Weitblick rangehen. Also hier gerade die Dänen.
Ich wollte es gerade nicht sagen.
Ich weiß, deswegen sage ich für dich, gerade die Dänen, die haben, nehmen wir das ganze Geschrei, das wir um das Gebäude Energie gesetzt haben, mag jetzt sein, dass das handwerklich nicht so gut war, aber die Dänen haben 2016 schon die Gasheizung verboten, weil sie gesagt haben, wenn wir das Thema ernst nehmen, Klimawandel, und wenn wir vom Gas wegkommen, dann ist das der logische Weg. Ja. Wir sind jetzt 8 Jahre, 9 Jahre später dran mit dem Thema, beginnen jetzt erstmal langsam, trotzdem haben wir einen riesen Aufschrei hier in Deutschland.
Ja.
Und das ist, ich glaube, das, was die Dänen da auszeichnet, ist einfach eine größere Gelassenheit, mit solchen Dingen umzugehen, auch ein bisschen ein Vertrauen in die Zukunft, so nach dem Motto, das wird schon gut werden. Und das ist das, was ich hier zumindest in der politischen Diskussion häufig vermisse. Also ja, wir kommen gar nicht in diese Situation, dass wir langfristige Visionen formuliert bekommen, weil alles sofort kleingeredet wird.
Ja. Jetzt werde ich noch eine kleine Exkurs über Dänemark machen, weil in diese Stelle, ich bin ja extrem happy und stolz drüber, dass wir ja seit Sonntag, vergangenen Sonntag, einen neuen König in Dänemark haben, einen Frederik X., der ist etwa so alt wie wir und ist dementsprechend extrem gut vorbereitet. Und ich habe ja sehr häufig diese royale Diskussion mit Menschen, die eben nicht eine Königreich so von drinnen kennen oder verstehen. Und ich würde tatsächlich behaupten, dass einer der Vorteile beim Königreich, also zumindest das, was in Skandinavien ausgespielt werden, das gilt dementsprechend auch für Norwegen und Schweden, ist, dass dieses Könighaus in eine gewisse Weise eine andere Stabilität für die Zukunft aufweist. Also das ist, mit dem Bundespräsident kann so gut arbeiten, wie er will, aber das hat halt eine Legislaturperiode. Und das ist so, das Könighaus, das ist ein halber Papst, also die müssen ja eigentlich rausgetragen werden. Das ist ja erst das zweite Mal in 1000-jährige Königreich Dänemark, dass eine Königin abdisiert ist, lebendig, weil es denn dementsprechend auch notwendig war. Aber das ist diese Kontinuität, das ist halt schon eine Nummer.
Ja, ich wollte jetzt nicht unbedingt den Stab für die Monarchie brechen. Also wenn man sich Großbritannien anschaut, dann muss man sagen, auch eine Monarchie.
Aber das ist
und jetzt nicht unbedingt ein extrem zukunftsgerichtetes
deswegen Land. Deswegen habe ich extra noch in Schweden und Dänemark gesagt.
Ich wollte den Werbeblock eingrenzen.
Also ich sag mal, also jetzt verlassen wir gleich wieder die Monarchie-Diskussion. Aber ich glaube, ich bin überzeugt, dass der wesentliche Unterschied zwischen die skandinavischen Königshäuser und das britische Königshaus ist, dass das Volk gehört das Könighaus in Skandinavien. In Großbritannien, glaube ich, ist der Königshaus davon überzeugt, dass es das Volk gehört dem Königshaus. So.
Ja, mag die Perspektive sein, ja. Ja. Ich wollte nur, nachdem du erst China ins Spiel gebracht hast, als leuchtendes Beispiel, jetzt die Monarchie, mache ich mir Sorgen, in welche Richtung unsere Diskussion sich hier entwickelt. Nee,
aber es ging ja tatsächlich darum, was passiert und welche Veränderungen sehen wir und was können wir noch alles erwarten. Also wir sind uns mal einig, dass also diese Vision, das war eigentlich da, wo es hergekommen ist, diese Langfristigkeit fehlt ein bisschen. Wie können wir, also ich, was man nicht hier in die Audioaufnahme sehen kann, Jens nickt. welche Verantwortung haben wir denn als Unternehmen, als Menschen, als Familien, als whatever wir sind? Was haben wir? Was können wir mehr tun? Was ist denn, haben wir da eine Idee? Können wir eine Idee da irgendwie?
Ja, also wenn ich jetzt mal den privaten Bereich anfangen würde, wir haben ein Land von Experten, ob das die Nationalmannschaft ist, ob das die Corona-Krise ist, ob das die Energiewende ist. Also jeder, der die Headline in der Bild gelesen hat, ist ja dann auch ein Experte zu einem gewissen Thema und das macht es natürlich nicht leichter. Mhm. Ich glaube aber, das ist nicht unbedingt die Aufgabe des Bürgers, jedwede Komplexität durchdringen und verstehen zu müssen. Das kann nicht die Aufgabe sein. Dafür gibt es eigentlich die Experten und im Endeffekt dann auch die Politik, die das leisten muss.
Müsste.
Ich glaube, dass die Politik durchaus, also ich halte überhaupt nichts von diesen politischen Diskussionen, die wir gerade haben, also dieses Schlechtreden unserer Politik und unserer Wirtschaft, das ist überhaupt nicht hilfreich, weil ich glaube nicht, dass wir überall und in allen Parteien nur inkompetente Menschen haben. Ich glaube, wir haben in vielen Bereichen sehr kompetente Menschen, aber die können eben in einem demokratischen System nur so weit handeln, wie sie auch legitimiert sind dazu.
Hm, absolut.
Ich glaube, Walter Scheel hat mal gesagt, Politik sollte jetzt sich nicht daran orientieren, dass man das macht, was das Volk will, sondern man sollte das machen, was richtig ist und wichtig ist. Hm. Und das, was richtig und wichtig ist, muss man dann populär machen. Und im Moment haben wir genau die umgekehrte Situation. Also man schaut nur dem Volk aufs Maul, jetzt gar nicht respektierlich gemeint, und kommt da in ein sehr reaktives Handeln. Und das ist eben nicht zukunftsorientiert und gar nicht visionär.
Das ist
und so stolpern wir von einer Baustelle in die nächste.
Ja, ja, da bin ich bei dir. Also das ist, also das Buch haben wir tatsächlich auch irgendwo so eigen gemacht. Also es geht nicht darum, also richtige Sachen zu machen, sondern die richtigen Sachen zu machen.
Da sind wir im Bereich der Strategie.
Genau. Ja, genau. Ja. Aber also jetzt verstanden eigentlich jetzt im Privatbereich oder auch im geschäftlichen Bereich, was können wir denn, wie können wir diese Aufgabe besser heben? Was können wir denn als Menschen tun, deiner Meinung nach?
Also einmal, glaube ich, ist es tatsächlich das Thema, dass wir größere Gelassenheit brauchen in der Bevölkerung,
okay,
dass wir mehr Vertrauen brauchen, auch in handelnde Institutionen. Also es gibt den schönen Spruch, wenn ich eine Motivation hinterfrage oder eine böse Motivation hinterstelle, dann ist alles vergiftet. Und das ist das, was gerade passiert. Es ist ja egal, was an politischer Diskussion kommt. Es wird sofort eine Ideologie unterstellt. Und damit ist das, was an Lösungen auf dem Tisch liegt, schon mal gefärbt, geframed und kann schon nicht mehr funktionieren. Ja. Also Populismus funktioniert ja so, dass man ein Problem komplett überhöht, als unlösbar erklärt. Das ist das, was der Populismus braucht. Ob das Migration ist, ob das Energiewende ist, das funktioniert ja alles nicht. Und die Probleme werden so überspitzt und so überzeichnet dargestellt, dass das Volk oder die Bürger in eine komplette Unsicherheit abdriften. Und da halte ich tatsächlich alle politischen Parteien dafür verantwortlich. Also wir müssen mehr Vertrauen wieder ausstrahlen. Und das ist natürlich auch ein Geben und ein Nehmen. Ja, Vertrauen muss ausgestrahlt werden, aber Vertrauen muss auch angenommen und akzeptiert werden.
Ja.
Und da würde ich mir manchmal wünschen, dass man nicht alles sofort das Kind mit dem Bade ausgibt, sondern erstmal Vertrauen aufbaut. Ja. Dass man auch hoffnungsvoll und hoffnungsfroh in die Zukunft geht, auch weiß, die Zukunft, das was kommt, das ist noch komplett offen und die kann richtig gut werden.
Ja.
Und ich glaube, wir brauchen dieses Vertrauen, dass die Zukunft richtig gut werden kann.
Ja.
Und das haben wir im Moment nicht. Im Moment nehme ich nur wahr, die Perspektive, mit der wir in die Zukunft blicken, ist, das wird alles schlechter.
Ja gut, also ich würde der Punkt tatsächlich widersprechen, weil ich denke, dass wir haben sicherlich sehr viele Risiken da draußen, aber in meiner Welt, mein Kopf spielt sich so ab. Sehen wir dann auch, wenn wir eben, also wir haben das gleiche unternehmerische Augenmaß, glaube ich, weil wir sind ja beide mit diese Strategienummer, sage ich mal, unterwegs. Und es ist eigentlich so, wenn viele Herausforderungen oder Risiken irgendwie am Start sind, ja gut, das erhöht auch die Anzahl an Chancen, einfach da besser damit arbeiten zu können.
Ja, das ist richtig, das erhöht die Anzahl der Chancen, aber man muss sie annehmen können. Und das, was wir im Moment haben, ist eine regelrechte, ein Gelähmtsein, dass man sagt, die Herausforderungen fühlen sich so groß an, dass keiner mehr handelt, dass man wirklich in Ehrfurcht und Angst erstarrt.
No.
Ja? Ja, also das ist so die was ich in der Gesellschaft eben stark wahrnehme. Also nehmen jetzt nur die Proteste, die wir erlebt haben mit den Bauern, absolut nachvollziehbar, die Landwirtschaft, extrem hartes Geschäft, aber an was hat es sich entzündet? Am Agrardiesel. Das ist nicht das Problem. Wir bellen da die falschen Bäume an. Wir müssen substanziell an die Probleme rangehen. Und es funktioniert nicht, wenn wir uns Einzelteile rausgreifen und das dann da komplett eskalieren lassen und dann auch noch immer gezielt Schuldige suchen. Also lass uns doch irgendwie viel mehr über Lösungen nachdenken.
Ja, aber das ist absolut richtig. Also das wird an die falsche Stelle da, also vermeintlich bin ich auch keine landwirtschaftliche Experte, also absolut nicht. Aber wirtschaftlich haben wir vielleicht ein bisschen Idee. Und ich würde auch sagen, ja, aber wenn wir die Industrie dazwischen anschauen, also die sind jetzt gerade nicht so richtig knapp irgendwie am Start. Also gerade die Discounter, die verdienen ja durchaus Geld anscheinend. Und ein Großteil davon müsste ja eigentlich irgendwo anders hängen bleiben. Hm. Und jetzt wird dann über Abgaben zu Tierwohl und so weiter diskutiert. Ja, aber das ist auch so eine halbgare Lösung. Von vornherein muss das richtig gemacht werden. Und die Preisbildung muss natürlich dann auch vernünftig verteilt werden über alle, die da ihre Finger drauflegen. Und das ist, glaube ich, nicht so richtig der Fall im Augenblick.
Auch da ein hochkomplexes System eben mit verschiedenen Subventionsströmen aus der EU und Subventionsströmen aus Deutschland. Und wie gesagt, das ist eben nicht, dass man sagt, man löst jetzt ein Problem und nimmt die Subvention oder die Rücknahme der Subvention des Agrardiesels wieder zurück. Das wird nicht das Problem lösen. Nee. Und in dieser Aufgeregtheit und in dieser Empörungskultur ist es aber schwierig, sich an den Tisch zu setzen und substanzielle Lösungen zu erarbeiten. Und das ist eigentlich mein Appell, dass wir da mehr Gelassenheit brauchen. Wir brauchen mehr Augenhöhenprinzip. Und das meine ich nicht nur zwischen Bürger und Politik, das brauchen wir auch in den Unternehmen. Wir brauchen mehr Zuhören, mehr den anderen verstehen wollen, auch das Vertrauen in die Kompetenz.
Das hört sich so spontan jetzt auf unsere Reaktionsebene hin. Da würde der eine oder andere da draußen sagen, ja, das hört sich ja an wie Klappe halten und einfach machen, was der Chef sagt.
Nee, ich würde es eher umdrehen. Also wenn man mal auf der Unternehmensebene ist, dann ist es, wenn ich sehe, wenn sich Projekte verzögern, Entwicklungsgeschwindigkeiten ausgesetzt werden, dann ist es meistens andersrum, dass die Fachabteilung Lösungen erarbeitet, die dann durch den Bottleneck der in der nächsten und übernächsten Hierarchiestufe durch müssen und da dann wieder zerredet werden, weil man das Gesamtbild da an der Stelle dann vielleicht nicht hat oder eben auch die Expertise gar nicht hat. Ja. Also wenn ich einen Geschäftsführer habe, der, was weiß ich, als Ingenieur ausgebildet ist, dann ist es schwierig, wenn der eine Entscheidung zum Thema Markenstrategie treffen soll. Da soll er doch den Experten überlassen, die er eingestellt hat und die er beauftragt hat. Und da ist es eher das Vertrauen von der oberen Hierarchiestufe auf die untere Hierarchiestufe. Ja. Steve Jobs hat mal gesagt, ich stelle doch keine Leute ein als Experten und sage denen dann, was sie zu tun haben. Eben. Das erleben wir aber sehr häufig. Und auch hier haben wir wieder den Aspekt, Voraussetzung ist Vertrauen, dass ich den Menschen vertraue, dass ich glaube, wenn ich den eingestellt habe, der ist kompetent, sonst hätte ich ihn nicht ausgewählt. Der macht einen guten Job und der will für mein Unternehmen das Beste. Ja. Und wenn ich mit der Perspektive rangehe, dann sind ganz viele Ideen, die da auf den Tisch kommen, ganz anders geframed.
Ja. Aber das wird ja, also ich würde das gerne annehmen in der Form, aber das wird ja unheimlich schwierig für die Opposition im politischen Bild. Also die werden dann quasi dann sich etwas zurückhalten müssen und einfach akzeptieren, dass sie nicht so viele Stimmen bekommen haben. Aber das ist ja...
Da würdest du mich falsch verstehen. Also die Aufgabe der Opposition ist es durchaus, den Finger in die Wunde zu legen und eben auch Verbesserungsvorschläge zu bringen, aber halt konstruktiv. Ja. Und das erlebe ich im Moment in der politischen Landschaft immer weniger. Also ich bin entsetzt, wenn ich sehe, wie Politik in den USA mittlerweile stattfindet. Das ist eine Entwicklung, die wir hier in Deutschland immer mehr auch haben. Ja. Also nur noch über Populismen, über emotional kurz gezündete Raketen, die da hochgehen. Und da zündelt man wirklich mit dem Frieden in der Demokratie. Und das ist das, was wir gerade erleben. Mhm. Und das ist aus meiner Perspektive einfach keine gute Oppositionspolitik, sondern das ist hochriskant.
Also solche Themen kann mich dann tatsächlich auch ein bisschen unruhig werden lassen, wenn man sich erst nochmal Amerika anschaut. Und zunächst mal, dass die eigentlich nur zwei Parteien haben, die ich jetzt nicht so richtig unterscheiden kann. Die haben in beiden Lagern halt unser Opa. Das ist unglaublich, wie wenig kultivierte, gebildete Menschen sich da anscheinend in die Politik tummeln. Und vor allem, was für ein hirnrissige... Ich muss das gleich mal hier den Knopf drücken. Die da machen, das war der Ausbieb. Also ich finde es so unglaublich, also wenn der Amerikaner an sich zu Hause sitzt und abends irgendwie den Fernseher aufmacht und er, sie sollte gebildet sein, also ich meine, oder hat die Welt gesehen, ich fasse nicht, dass das so funktioniert.
Ja gut, der Punkt ist natürlich, die Politik wäre nicht so, wie sie ist, wenn es nicht so extrem erfolgreich wäre. Also das Bespielen der emotionalen Themen, also erfolgreich im Sinne für die entsprechenden Parteien. Also Trump, kann man einfach nicht anders sagen, ist mit dem, was er macht, leider extrem erfolgreich. Also in dem, dass er sehr viele Stimmen gewinnt. Ja. Und er nutzt eigentlich genau das aus, dass die Also ich bin mir nicht sicher, ob er selber die Komplexität überblickt, mag ich mir kein Urteil bilden, aber ich behaupte mal, dass viele Bürger die globale Weltwirtschaft nicht überblicken von der Komplexität. Das ist auch nicht deren Job. Aber ich kann natürlich mit diesen Ängsten und mit diesem Nichtwissen wunderbar spielen und kann diese Ängste schüren und auch dieses Misstrauen schüren den anderen Parteien gegenüber. Und das ist das, was passiert. Und das ist einfach extrem gefährlich. Und ich nehme das schon so wahr, dass wir hier in Deutschland immer mehr in diese Richtung auch abdriften. Ja. Und das ist keine gesunde Art der Demokratie.
Ja, das ist eigentlich das Paradebeispiel dafür, wo es nicht sein sollte. Also früher hat Amerika ja, also sagen wir mal die 80er Jahre, wo ich das erste Mal drüben war, da war Amerika für mich immer noch so Land der Hoffnung. So, da habe ich mir schon vorgestellt, würde ich irgendwann gerne mal hinziehen, aber ich würde jetzt nicht in die Welt. Also ich finde die Amerikaner und Amerika immer noch sehr nett, aber das Land ist verschlissen. Und jetzt kommt noch diese extreme Schere hinzu und auch politische Unsicherheit. Und leider mit die Rolle, die Amerika sich eingenommen haben, das fällt ja auch auf Europa zurück und damit natürlich auch auf Deutschland. Und jetzt haben wir dann nochmal unsere Diskussion hier, wie können wir davon wegkommen? Wie kriegen wir es denn hin, jetzt als Privatmensch? Also ja, wir kaufen dann vernünftigere Produkte, wir haben weniger, versuchen unser Konsum in Rahmen zu halten. Glaubst du, dass ein Teil dieser Nummer behoben werden können, indem dass man sich proaktiv für Qualität entscheidet, also dass man weg von billig?
Absolut, also das, da sind wir uns hundertprozentig einig, dass wir von diesem Massenkonsum und Hauptsache günstig wegkommen müssten, aber das sind eben wiederum, da sind wir im Bereich der gesellschaftlichen Narrative, was ist uns überhaupt wichtig und wie definieren wir als Gesellschaft ein gelungenes, erfolgreiches Leben? Definieren wir das über ein möglichst großes Haus mit einem dicken Auto und vielen Reisen in der Welt?
Durchaus.
Genau. Oder sagen wir, nee, schau mal, irgendwie viel Freude im Leben, viel Freundschaften und vielleicht auch viel Genuss. Also es muss nicht eben nur konsumbasiert sein. Ja. Aber ich glaube, eine große Herausforderung ist, dass wir, es ist auch gerechtfertigt, dass wir als Individuen schauen, welchen Beitrag kann ich selber leisten. Aber es ist illusorisch zu glauben, wenn man sich jetzt gerade die großen Systeme anschaut, dass das Individuum das System komplett ändern kann. Also wir werden nicht die Welt retten, indem wir mit dem Elektrobike in den Unverpacktladen fahren und da im Jutebeutel die Einkäufe nach Hause tragen. Das wird die Welt nicht retten. Sondern wir brauchen systemische Veränderungen, eine Dekarbonisierung nennen wir es so. Das Wort geht mir leichter über die Lippen. Das sind, und dass diese Dinge, die kann zum Teil die Wirtschaft, die Finanzindustrie, aber in erster Linie die Politik eben angehen. Und solange die Lobbyisten, die Lobbyismusverbände so stark sind, dass wir weiter fossile Energien aus dem Boden ziehen und dann verbrennen und das ist hochwirtschaftlich und solange wir dieses System leben, werden wir da zumindest, was das Thema Klimawandel angeht, keinen Turnaround schaffen. Und wie gesagt, auch der einzelne Verbraucher kann das nur bedingt beeinflussen. Ja. Weil ein Großteil der Emissionen, die wir haben, die sind ja durch den Konsum beziehungsweise auch durch öffentliche Emissionen, auf die ich gar keinen Einfluss habe.
Ja. Also da ist ja, dann da kann man sich dann ja der Gedanke machen, also diese große Visionär, der irgendwo vorne steht, also die Person, die jetzt das Land, sagen wir ein bisschen regiert, müsste ja auch in der Richtung mehr machen können.
Ich glaube es, ja, das ist es, glaube ich nicht, dass das eine ist ja, diese Visionen sind ja da. Es ist ja nicht so, dass man sagt, die gäbe es nicht. Es wird heißig, es wird so schlecht kommuniziert, aber eine politische Partei kann gewisse Statements absetzen oder die Politik insgesamt. Und dann ist ja die Frage, wie wird das gesellschaftlich diskutiert? Also welchen Einfluss haben die Medien? Und da haben wir nun mal auch einige Medienströmungen, die einfach auch Partikularinteressen letztendlich haben und die natürlich gewisse gesellschaftliche Narrative spielen und Angstszenarien in die Welt bringen. Und das trifft eben auf einen Markt, auf eine Gesellschaft, die eben nicht bis ins letzte Detail informiert sein kann. Und dadurch entsteht Angst, Unsicherheit, Verstörung, bis zum Thema Hass. Also das ist eine recht unheilvolle Spirale, die da in Gang gesetzt wird und mit der große Player recht nonchalant spielen. Und die ganze Entwicklung ist schon, denke ich, ja, es ist hochbrisant und ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird. Also ich glaube, wir sind in so einer kompletten Umbruch- und Zwischenphase. Das, was kommt, kann so oder so ausgehen.
Ja.
Das kann richtig gut werden, wenn wir neue Narrative haben, wenn wir einen neuen Kompass haben, wenn wir das akzeptieren, wenn wir vertrauensvoll in die Zukunft gehen. Das kann aber auch abdriften in die Richtung, dass wir sagen, autokratische Staaten werden immer erfolgreicher werden, wenn wir nehmen den Ukraine-Krieg, wenn man da nicht sagt, wenn man irgendwann sagt, ach, das ist uns zu lästig, jetzt die Ukraine, die soll halt irgendwie in den Frieden eingehen. Das, was dann gelernt wird, ist, dass autokratische Staaten sich Teile der Welt einfach nehmen können und damit durchkommen.
Ja.
Auch eine erschreckende Vorstellung. Also unsere Demokratie muss wehrhafter werden. Und das funktioniert nur, indem jeder Einzelne mehr Haltung zeigt.
Das werden sich viele in Taiwan auch wünschen, diese Tage.
Absolut.
Ja. Das wäre die nächste Nummer. Ja, das ist schon so. Also aber jetzt können wir nochmal bei der Gelegenheit, jetzt haben wir euch eine halbe Stunde die Ohren vollgequasselt. Es geht noch ein bisschen weiter. Wir können auch ein bisschen Musik anspielen. Okay, das war genug Musik. So, was ich sagen wollte, wir können ja eine Hörerumfrage auch mal starten. Ihr dürft jetzt sprechen.
Über die sozialen Medien fände ich ein spannendes Thema. Also über meine rege Diskussion anstoßen zu dem Thema, was können wir als Individuen besser machen?
Ja, also die Frage würde ich euch gerne mal, ich würde euch bitten, sich euch damit ein bisschen zu beschäftigen. Was genau können wir besser machen? Top 5, was müssten wir denn machen? Als Unternehmer, als Hundebesitzer, whatever. Also was wir so alles da haben. Aber sagt bei der Gelegenheit bitte auch, woher kommt das jetzt? Also was seid ihr denn? Seid ihr als Unternehmer oder als Mensch oder als Eltern oder als Kinder oder wie auch immer? Ich glaube, das ist wichtig.
Ich habe mal eine Frage an dich. Was ist für dich ein gelungenes Leben?
Danke, danach frage ich. Ich bin mittendrin, muss ich sagen. Ich bin tatsächlich glücklich. Also ich zähle mir so, ich werde ja oft gefragt.
Du bist der Däne.
Du kommst hin, das sind die Glücklichsten auf dieser Welt. Ja, ich fühle mich tatsächlich so. Also das ist Perfect Life. Das ist in Harmonie mit, in allererster Linie mit meinen Kindern und natürlich dann auch meine Frau leben zu können. Und ich bin ja als Unternehmer auch in der extrem glücklichen Situation, dass ich meine Zeit immer mehr werden, auch wirklich meine Familie widmen kann. Und das heißt, das haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal hier auf diesem Kanal auch besprochen, aber ich habe ja irgendwann mal eingeführt, dass der Mittwoch ein freier Tag ist. Und das darf man sich nicht wie einen Sonntag vorstellen, wo man auf dem Couch irgendwie rumtummelt.
Ja. Sondern Anmerkung der Redaktion, seitdem es den Mittwoch gibt, ist Jeppes Golf-Handicap nochmal gesunken.
Das stimmt. vielen Dank für den Einwurf. Sportliche Aktivitäten und sonst, also wirklich auch, meine Kinder spielen zum Glück auch Golf, sonst wäre das eben nicht super einsam. Nee, aber ich denke tatsächlich, ich habe vielleicht nicht Glück, aber ich habe eine gute Entscheidung getroffen. Insofern meine Arbeitszeit dahingehend zu verkürzen, um das in meine Familie, mit meiner Familie auch so gestalten. Ich bin ja auch nicht, wir haben kein Agenturfeeling hier in das Unternehmen. Also niemand sitzt hier rum nach 6 Uhr abends oder so Kram. Das gibt's nicht. Work-Life-Balance ist extremst wichtig und ich nehme mich selber als erstes da raus. Auch um die Logistik mit meinen Kindern zu machen. Also Kinder in unserer Zeit irgendwie beim Heranwachsen zugucken zu können und denen dann auch mit unserer unglaublichen Weisheit dann nochmal betunken zu können oder dann eben die Fragen, die entstehen, dann sich selber damit zu beschäftigen. Das ist für mich Perfect Life. Mhm. Abgesehen davon liebe ich meine Tätigkeit. Ich weiß nicht, ob meine Kunden lieben, aber ich werde hin und wieder geliebt. Also das, was ich mache, macht wirklich viel Spaß. Wir machen ja so in etwa das Gleiche, aber mit ein bisschen unterschiedlichen Fokus. Ihr seid ja, wie du vorher gesagt hast, viel mehr aus dem Sport. Und das muss ich sagen, das ist eine Sache, das bewundere ich euch natürlich irrsinnig, weil ich finde, Sport ist so dermaßen auch für mich wichtig. Also diese eben nicht wirtschaftliches ist alles, also auch Kunst, Kultur und so weiter, ist auch unheimlich in meine Werteskala gestiegen. Und das ist auch so ein Thema. Ich sage, dass ich glaube, man muss sich auch als Mensch, aber auch als Unternehmer halt einen Fokus drauf legen, die Belegschaft an sich für solche Sachen auch begeistern zu können. Und es gibt halt ein wesentlich breiteres Wertebild. Es ist eine indirekte Bildung, die unheimlich wichtig ist. Und wir merken es auch jedes Mal, wenn wir uns doch noch ein bisschen bewegen, dann sind Gedanken und Kreativität und so weiter viel, viel besser. Und das wollte ich nochmal, das Wort zum Sonntag mit meinem freien Mittwoch. Ich glaube nicht mal, dass ich frei habe, aber ich denke den ganzen Tag über Sachen nach, dafür werde ich ja letztendlich auch bezahlt, aber das ist nur ohne Büro. Und ich merke, dass wenn ich sei es auf dem Golfplatz bin oder beim Einkaufen oder was ich alles so mache, Autowaschen, was man so macht, wenn man frei hat, ich merke, dass ich viel besser darüber nachdenke, weil ich bin halt untouched.
Ja, also ich glaube auch kreative Prozesse finden auch bei mir ganz häufig, auf die Lösungen komme ich, wenn ich dann laufen gehe oder auf dem Rad sitze oder ähnliches, dann kommen die Lösungen, die man im Büro aufgeworfen hat, also die Probleme, die man aufgeworfen hat, und die Lösungen, die kommen dann eigentlich in einem ganz entspannten Umfeld, also die kommen aus einem selber dann, das wird irgendwie unterbewusst, ich weiß es nicht, wird das verarbeitet und auf einmal plopp, klack, ist die Lösung da und sagt, Mensch, so kann es funktionieren. Von daher glaube ich wirklich, dass wir in der Beratung, in der Kreativbranche auch, dass wir diese Freiräume brauchen. Also die Lösung entsteht häufig nicht, indem ich 8 Stunden auf den Laptop starre.
Sei mal endlich kreativ.
Ja, los.
Ja, ja, aber das ist eine Sache, was wir müssen noch was Positives zum Reden haben.
Und
das
haben wir alle die ganze Zeit. Nur positiv.
Genau. Ich finde, eine gute Bewegung in die Gesellschaft ist, außer dass man jetzt tatsächlich beim jeden Bäcker auch mit die Apple Watch zahlen kann. Das ist halt auch so Sachen wie ein bisschen liberalere Öffnungszeiten. Das entspannt auch die Gesellschaft. Ich verstehe immer noch nicht, warum sonntags nicht offen sein darf. Ich weiß nicht unbedingt, ob es sein muss, aber ich denke, dieses starre Gerüst von 9 to 5 und Montag bis Freitag, das ist auch irgendwie so ein Relikt der Vergangenheit. Ich verstehe das sehr wohl, um auf den Mitarbeiter aufzupassen, dass man nicht immer nur und viel arbeitet, aber ich denke auch, dass wir eine Informationsebene in diese Gesellschaft erreicht haben, wo man eigentlich erwarten kann, dass Menschen verstehen, auf sich selber gegenseitig aufzupassen. Und das heißt, es gibt Arbeitszeitregelungen und die müssen eingehalten werden. Und wenn das anders wäre, dann würden viele Sachen einfacher sein. Ich glaube, man kann extrem viel positive Energie daraus holen. Natürlich kann man Kernarbeitszeiten haben. Und wenn ich jetzt gerade am Fließband irgendwelche Routinen durchführt, ist natürlich schwierig, das Homeoffice zu machen.
Ja, es hat schon zwei Facetten. Also ich komme aus einer Zeit in der Agentur, wo es eben keine Arbeitszeitmodelle gab. Das heißt, da konntest du so viel arbeiten oder musstest so viel arbeiten, wie du konntest, oder hast so viel gearbeitet, wie du durftest. Das heißt, da hast du in einem Jahr 600 Überstunden gehabt, unbezahlt. Ja. Und das greift der Markt natürlich auf. Das heißt, du warst nur wettbewerbsfähig, wenn du Mitarbeiter hast, die Überstunden geschrubbt haben, genau, die nicht bezahlt worden waren. Also genau. Da haben diese Gesetzesänderungen haben dann schon auch gerade für die Branchen viel gebracht. Und das sollte man nicht alles meines Erachtens nur dem freien Markt überlassen. Also wir haben schon als Gesellschaft eine Verantwortung den Menschen gegenüber auch. Und da hat sich, glaube ich, auch durchaus vieles zum Positiven gewendet.
Absolut.
Also nicht, dass ich jetzt ein großer Fan jedweder Demonstrationen und Streik der Deutschen Bahn wäre. Soweit würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber diese ganzen Entwicklungen haben für Mitarbeitende schon viel bewirkt. Aber ich möchte nochmal auf den Begriff eingehen, den du forderst, die Work-Life-Balance. Ich glaube, es gibt ja mittlerweile Strömungen, die sagen, den Begriff, der ist eigentlich schlecht. Das heißt ja so, dass wir trennen zwischen Leben und Arbeiten. Also, dass es mittlerweile ein Bild gibt, wir müssen eigentlich das verbinden und auch das Arbeiten muss komplett sinnerfüllt sein. Gebe ich grundsätzlich recht, aber das ist ein Anspruch, den wir da formulieren, an dem werden ganz viele Berufsgruppen scheitern. Also wir brauchen Menschen, die sind für mich fast noch systemrelevanter als die ganzen Banker, die an den Kassen sitzen, die den Müll wegräumen und ähnliches. Die werden nie sagen, das war so ein geiler Tag, ich möchte noch 2 Stunden länger Müll wegräumen, weil das ist mein Lebenssinn. Das wird so nicht passieren. Und das sehe ich ein bisschen als Gefahr, wenn man diesen Begriff der Work-Life-Balance auflösen würde. Und deswegen begrüße ich das sehr, wenn du sagst, das muss in einem Verhältnis stehen. Ja, das muss ausgewogen sein, dass man auch als Mitarbeiter akzeptiert, okay, es gibt eine Phase, da müssen wir jetzt eben klopfen, aber dann gibt es eben auch eine Phase, wo man sagt, okay, jetzt können wir auch entspannen.
Ja, also wie gesagt, also, wie du richtig sagst, es ist ja, es gibt nicht die eine richtige Lösung, weil Menschen und unsere Berufe und das, was wir auch immer machen, die sind halt hoch unterschiedlich. Also wenn du jetzt irgendwie du bist der Herzchirurg, kannst du auch nicht sagen, Moment mal.
Der Herzinfarkt kommt mir gerade ungelegen.
Nee, also ich meine, das ist zwar offen hier, aber ich habe Anspruch auf meine 5 Minuten Zigarettenpause hier jede Stunde. Das muss jetzt sein. Also hallo, das wäre ungünstig. Allerdings müssen wir auch erkennen, dass diese Grenze zwischen Life und Work Balance, also die ist ja tatsächlich sehr verwischt worden. Und ich bin nicht ganz sicher, ob das jetzt zielführend ist. Also jetzt, wir sehen das überall, dass irgendwelche Mitarbeiter, die vermeintlich auch vielleicht irgendwas anderes tun sollen, sitzen dann nebenher nochmal auf ihr WhatsApp oder mit dem Handy, das ist ja eigentlich irgendwie immer gegenwärtig dabei, anstatt sich eigentlich auf die Arbeit zu konzentrieren, so ganz grob. Also das ist auch erlaubt, das wird anerkannt, dass man auch private Kontakt während der Arbeitstag irgendwie mit reinmischen kann, zum Teil. Aber das Problem ist ja dann auch, wenn der Arbeitstag dann vorbei ist und wenn eben der Vorgesetzte oder Kollegen das eben nicht respektieren, kommen genauso arbeitsrelatierte Nachrichten, Mails, was weiß ich, für unglaubliche Zeitpunkte rein. Wenn man nicht extrem diszipliniert ist oder zumindest der Trend zum Dritthandy auch nochmal gelebt wird, dann hat es auch niemals ein Ende. Und ich weiß nicht so richtig, auf welchen Fuß ich da immer stehen soll. Ich bin eigentlich eher so sagen, nee, tatsächlich Work und Life Balance. Weil ich finde es gut, wenn man tatsächlich einen festen Rahmen und sagt, das ist jetzt meine Arbeit von dann bis dann, wie lange du kurz sein musst, das ist eine Sache. Wir müssen auch selber dafür verantwortlich sein zu können, das abzulegen und sagen, und jetzt ist dann Life. Und das Life aber hat dann andere Ziele.
Ich glaube, da ist es unglaublich viel also in der Gesellschaft passiert, dass wirklich Arbeitszeitmodelle gibt, die wirklich eine sehr große Freiheit einräumen. Also ich finde, da ist echt viel Positives passiert in den letzten Jahren. Also wenn ich das vergleiche mit von vor 20 Jahren.
Ja, absolut. Das ist wir sind in der richtigen Richtung. Aber meine Eingangsthese war vorher, ich würde eigentlich gerne ein bisschen mehr machen, dass man sagt, wir haben eben dann 7 Tage in der Woche zur Auswahl. Und das würde halt diese ganze Stressfunktion aus der Gesellschaft auch ein bisschen rausnehmen.
Oder es würde sich verlagern auf die Leute, die dann arbeiten müssen.
Ja, genau. Also das ist die Komplexität, die wir dann überlegen müssen. Aber das wäre halt, ja, das ist halt die Frage, wo machen wir es hin? Weil das müssen ja immer irgendjemand arbeiten. Jedes Krankenhaus muss jemand arbeiten, ja, jede Radiosender, auch die jetzt unseren Podcast vorspielen.
Ja, hoffentlich nicht am Sonntag. Obwohl, ich glaube schon, es eignet sich für einen Sonntagsnachmittagstee.
Genau.
Podcast, auf jeden Fall. Aber wir kommen ja eigentlich her so ein bisschen aus dem, die große Frage war ja heute, was brauchen wir als Gesellschaft, als Unternehmen, um vielleicht erfolgreicher zu sein oder noch erfolgreicher zu sein. Ich glaube, das war ja so der große Faden, den wir mal vor uns vorgenommen hatten, haben jetzt einen großen Bogen auch gedreht.
Ziemlich.
Und also für mich sind es nochmal, wenn ich das in irgendwie 2, 3 Schlagworte runterbrechen würde, tatsächlich, ich glaube, wir brauchen als Individuen einen Sinn fürs Leben, verstehen, warum stehen wir auf. Das kann die Familie sein, also im Idealfall eben auch im Job, einen klaren Sinn, dass ich nicht irgendwelche Bullshit-Jobs mache und irgendwie Ware produziert, die keiner braucht. Das wäre sehr wünschenswert. Dann, glaube ich, ist es das Thema wirklich Begegnung und Beziehung. Also wir müssen, sind soziale Wesen. Wir brauchen diesen Austausch, die Interaktion miteinander. Ein wesentlicher Aspekt für mich ist das Thema wirklich Vertrauen. Vertrauen ineinander. In dem anderen erstmal nicht den Feind sehen und auch nicht irgendwie eine Motivation unterstellen, dass der das erstmal böse mit mir meint, sondern erstmal eine Chance geben. Und wir brauchen diesen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft. Also diese Überzeugung, das kann auch richtig gut werden.
Ja.
Das wären für mich so die wichtigen Punkte.
What a wonderful philosophy. Abschließende Frage. Jens, du bist jetzt Unternehmer und machst Strategie. Das hast du jetzt, als du 5 Jahre alt war, wahrscheinlich nicht vorher überlegt. Was war denn dein Traumberuf als Kind und warum ist es das nicht geworden?
Boah, Traumberufe hatte ich viele. Irgendwie von Robin Hood über
Spider-Man.
Ja, Robin Hood über Tarzan. Dann wollte ich mal Winnetou werden. Dann irgendwann Fußballspiel. Also alles war ich einfach zu schlecht. Das hat nicht geklappt. Und dann bin ich tatsächlich eigentlich ins Studium gekommen, weil ich immer sehr sportbegeistert war, dass ich gedacht habe, ja, Sportökonomie, das habe ich studiert, Diplom-Sportökonomie, irgendwie Sport und Wirtschaft, das mache ich jetzt mal. Also ich bin eigentlich mein ganzes Leben lang nicht strategisch geplant einem Karrierepfad gefolgt, sondern ich bin da eigentlich reingestolpert.
Drifted.
Ja, ich bin da reingestolpert und das ist bis heute ein bisschen so. Und ich glaube, dass sich das auch erst in späteren Jahren so ausformuliert. Also mittlerweile habe ich einen ganz klaren Wertefokus, was mir wichtig ist. Das ist dieses Thema, unternehmerisches Wachstum zu ermöglichen, aber auf einer moralischen Ebene. Und das ist das, was ich mit Steilpass versuche, so gut es geht zu leben.
Die traurige Musik macht es bekannt. Wir haben ein sehr spannendes und abwechslungsreiches Gespräch, so wie immer, geführt. Jens Leonhäuser, vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Alle euch da draußen, guckt euch auf jeden Fall mal Steilpass auf die Webseite an.
Wichtig.com, nicht .de.
Also, das war die Schleichwerbung für heute. Vielen, vielen Dank, Jens. Euch da draußen vielen Dank. Ein weiterhin erfolgreiches und erfüllendes 2024. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald wieder.
Tschüss und auf Wiederhören.